Heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster der Chef des Unternehmens Jenatec, Peter Schmidt.
Ich habe es dann meiner Mannschaft kundgetan und habe denen auch die Gründe erläutert und habe gesagt, also deswegen möchte ich mich gerne selbstständig machen und würde das gerne so weiter betreiben. Da hat eigentlich fast jeder, der in dem Büro gearbeitet hat, hat gesagt, ich würde gerne kündigen und würde bei dir anfangen. Möchtest du gerne mit mir arbeiten? Und ja, und dem habe ich dann auch zugestimmt. Insofern hat sich meine erste Mannschaft, mit der ich gestartet bin, komplett aus den Leuten rekrutiert.
Genau.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
In diesem inspirierenden Podcast spreche ich mit Peter Schmidt, dem Geschäftsführer und Inhaber der Jenatec Industriemontagen GmbH. Peter gewährt uns einen spannenden Einblick in seinen Lebensweg, von seinem Maschinenbaustudium über das anschließende Jurastudium bis hin zu seinen prägenden Erfahrungen als Pfleger und Altenpfleger. Diese Stationen haben seinen Blick auf Menschen und Führung entscheidend geprägt. Heute führt er mit Leidenschaft ein Unternehmen, das an 8 Standorten in Deutschland rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Wir sprechen über die Herausforderungen und Erfolge seines Unternehmerdaseins sowie seine Vision für die Zukunft. Peter teilt mit uns außerdem, was ihn privat antreibt, welche Hobbys ihn ausgleichen und wie er sich die weitere Entwicklung von Jenatec vorstellt. Ein Gespräch voller Inspiration, Leidenschaft und menschlichen Einblicken, perfekt für alle, die die Geschichte hinter einem erfolgreichen Unternehmen kennenlernen wollen. Los geht's! Heute mal Werbung in eigener Sache und zwar für ein Projekt, das mir wirklich am Herzen liegt, nämlich das Unternehmen Lagerbox Gera. 71 Mietboxen direkt hier in Gera in der Reichsstraße 19, dem ehemaligen Möbelhaus Fischer. Du brauchst vielleicht mehr Platz, zu Hause wird's eng, im Büro stapeln sich die Akten oder du hast einfach keinen Raum für deine Sportgeräte, Werkzeuge oder Handelswaren, dann ist Lagerbox Gera vielleicht genau das Richtige für dich. Wir bieten dir saubere, trockene und sichere Lagerboxen von 3 bis 10 Quadratmeter, die du ganz flexibel mieten kannst. Nämlich schon ab, Achtung, 19 Euro im Monat. Und das Beste, du hast rund um die Uhr Zugang, also 24/7, ganz bequem mit deinem persönlichen Zugangscode. Und das gibt's wirklich nur bei uns. Nirgendwo in Gera bekommst du Lagerboxen günstiger als bei Lagerbox Gera. Das ist unser Versprechen. Ob privat oder gewerblich, bei uns lagerst du einfach sicher und günstig. Also ruf an unter 0171 62 50014 und schaffe noch heute Platz für das, was wirklich zählt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Peter, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf nach so vielen illustren Gästen. Jetzt wird's Zeit, auch mal auf deinem berühmten Stuhl zu sitzen.
Es ist ja auch tatsächlich lange her, oder ich habe ja lange gebraucht, dass wir mal einen Termin gefunden haben.
Richtig.
Aber weißt du, was mich jetzt mal interessiert, wenn du hier so vor mir sitzt, seit wann kennen wir uns?
Sehr lange, sehr, sehr lange. Also man kann sich ja schwer aus dem Weg gehen in der Stadt. Ich meine, du bist ein unglaublich bekanntes Gesicht.
Soll ich mal sagen, woher?
Ja.
Du warst mal hier bei mir zu Gast, da ging es um Führerscheinausbildung für deine Firma.
Ja, aber da kannten wir uns schon lange. Ich sag mal, 2008 hatten wir in Gera einen Unternehmerstammtisch gegründet, wo viele mit dabei waren, wo auch dein Bruder Mitgründer war.
Da war ich nicht so oft dabei.
Nicht so oft, nein, aber wir kannten uns so lose auch vorher schon.
Gibt den Stammtisch eigentlich noch?
Also in dieser intensiven und großen Form, wie es ihn mal gab, gibt es nicht mehr, aber es gibt so kleine Ableger davon. Also es ist immer noch so,
man trifft sich mal in dem Kreis.
Wir haben zum Beispiel eine Runde, die organisiert der Bernd Herrmann, der Gabby und so weiter. Also eine Menge Leute, aber das ist nicht mehr so wie früher, wo man gesagt hat, man trifft sich jeden Mittwoch und macht dann Runde und da gab es ja auch relativ
damals beim feste, Danny habt ihr euch
beim
getroffen.
Danny, genau, beim Danny.
Im Schnitzelhaus, oder?
Nee, das war ist Nouvelle. Das hieß Nouvelle Classic, so hieß ja auch der Stammtisch damals.
Ah, okay.
Und das war ja wirklich gut organisiert, das war der Ralf Walter damals.
Das war sein Vorreiter, genau.
Und darüber haben sich viele Leute kennengelernt und das hatte auch so ein bisschen eine Regel gehabt, wo du sagst, du musst auch da sein. Also du kannst nicht sagen, oh, ich gehöre dazu und bin dann immer nur weg. Ja, das hat sich dann sehr lange, also der ging fast 10 Jahre, der Stammtisch.
Aha.
Und dann hat sich das so ein bisschen nicht auseinander bewegt. Es hat halt alles seine Zeit und jetzt ist das ein bisschen
auseinandergegangen
und loser. Aber wie gesagt, im Rahmen von dem würde ich sagen, haben wir uns dann auch besser kennengelernt.
Und jetzt sag mir mal ganz kurz, für all diejenigen, die dich nicht kennen, obwohl ich jetzt glaube, dass dich eigentlich niemand nicht kennt.
Naja, gut.
Und sag mal ganz kurz, bist du Gerscher? Warst du schon immer hier? Wohnst du in Gera? Was hast du auch so gelernt? Das wollen wir ja auch mal wissen.
Ja, na, ich bin richtiger Gerscher. Ich bin hier geboren, oben im Klinikum auf der damaligen Säuglingsstation oben bei der Wismut und habe immer in Gera gelebt, bin in unterm Haus groß geworden. Ich habe ursprünglich mal Maschinenbauer mit Abitur gelernt und wollte Berufsschullehrer werden. Also eine ganz andere Geschichte. Ja, das war dann genau in der Wendezeit, wo ich dann aber festgestellt habe, naja gut, die Möglichkeiten, was ich werden will, die gab es zu DDR-Zeiten einfach nicht. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn mich jemand gefragt hat, was möchtest du werden?
Wie alt warst du zur Wende?
Da war ich 19. Ich habe dann den Beruf Maschinenbauer mit Abitur gewählt, um die Möglichkeit haben, verschiedene Dinge zu tun. Ich sag mal, das hat ja noch ein relativ großes Feld geboten, was man hätte machen können. Aber in meinem Herzen war mir damals schon als Jugendlicher, als Kind klar, dass es das, was ich will, eigentlich gar nicht gibt. Also es gab keinen Beruf zu DDR-Zeiten, wo ich von Herzen gesagt habe, oh, das will ich, dafür brenne ich, da habe ich Bock drauf. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, naja, ich muss ja irgendwas machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht richtig was. Und erst später, im Nachgang, habe ich begriffen, dass mir damals schon klar war, dass ich eigentlich nur Unternehmer sein kann. Und das konnte ich aber zu DDR-Zeiten nicht verstehen, weil es das Bild des Unternehmers, den Beruf des Unternehmers und alles, was dazugehört, überhaupt nicht gab. Deswegen war das einfach nur so ein vages Gefühl, dass es für mich eigentlich gar nichts Passendes gibt.
Es gab schon Unternehmer zu DDR-Zeiten mit, glaube ich, 95% Steuern, Steuerabgabe.
Ja, also ich habe davon gehört, aber damals war ich noch zu klein, um mich mit diesen Dingen dann ernsthaft zu beschäftigen. So dieses freie Unternehmertum gab es ja nun mal nicht.
Ganz kurz, der Berufsschullehrer war so ein bisschen so deine Idee. Rührt das auch vom Papa her? Der Papa war ja Arzt, ne?
Der war Arzt, ja, genau.
Richtiger Arzt, hat auch im Übrigen ein eigenes Buch geschrieben.
Ja, richtig.
Ich muss das einfach mal erwähnen, weil ich habe es gekauft.
Das ist war eine ganz, ganz tolle Sache. Also mein Papa, ein ganz, ganz toller Mensch, der mir viele wertvolle Sachen für mein Leben mitgegeben hat. Ja, der hat früher unter anderem Notdienste gefahren und hat da seine Erlebnisse, die er in den Notdiensten hatte, also oftmals herzerwärmende, lustige Sachen zum Schmunzeln. Also jetzt nichts Spektakuläres, wo du sagst, oh, da läuft das Blut aus den Seiten raus oder sonst irgendwo, so wie es heute oft ist, sondern einfach so herzerwärmende kleine Geschichten. Und ich habe sie eben wiedergefunden, weil das waren alles Geschichten, die ich gehört habe, als ich Kind war, wenn er abends nach Hause kam. Das war wirklich schön. Ja, und schön, das haben viele in Gera gekauft, das Buch. Mhm. Und schön, dass du auch einer davon bist.
Na klar. Und er ist ja auch ein guter Skatspieler gewesen, das jetzt nochmal abzukürzen. Ne? Also 19 Wende.
Ja, genau.
Kann natürlich auch daran liegen, mit 19 weiß man noch nicht so richtig natürlich, was man will. Aber du hast trotzdem tief im Herzen gefühlt, irgendwas muss ich werden, was es jetzt zu DDR-Zeit nicht gab, nämlich Unternehmer. Aber das bist du ja auch nicht gleich sofort nach der Wende.
Nein.
Wie war da der Werdegang nach der Wende?
Richtig, also ich sag mal, dieses, was ich jetzt sage mit Unternehmer, ist eigentlich auch nur die Rückschau. Das ist mir viele, viele Jahre später bewusst geworden, dass das vermutlich mein innerer Antrieb war. Aber es stand nicht in meinem Kopf, hey, ich müsste Unternehmer sein. Aber das war einfach so das Gefühl im Nachgang. Nein, wie gesagt, ich hatte die Ausbildung als Maschinenbauer gemacht. Die habe ich dann auch beendet. Dann nach der Wende ging es nicht weiter. Also ich hätte dann, bis ich mir einen neuen Studienplatz gesucht habe, hätte ich theoretisch unter WEMA habe ich damals gearbeitet. Aber das ist ja alles abgewickelt worden und so weiter. Dann kam ich von der Armee wieder zurück, also Grundwehrdienst. Ja, dann war für mich nichts mehr da. Da habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt tun?
Warte mal, Grundwehrdienst vor der Wende oder was?
Über die Wende hinweg. Also ich war der Jahrgang, ich habe als DDR begonnen und habe...
Bist du in der Bundeswehr
geendet? Naja, Bundeswehr habe ich schon nicht mehr mitgemacht. Aber quasi direkt nach nach der Wende bin ich dann dort.
EK 90.1,
so nennt es sich.
Das waren ja so mit die letzten.
Und ich war der einzige tatsächlich Jahrgang, der 15 Monate gedient hat. Also vor uns haben alle 18 Monate gedient, klar. Nach uns haben alle 12 Monate gedient, bis es dann ganz zu Ende war. Und der einzige Jahrgang bei uns waren 15 Monate. Und wir haben das auch erst kurz vorher erfahren. Also ich war Weihnachten im Weihnachtsurlaub nach Hause und da wusste ich, ich bin noch ein Vierteljahr dort. Und und dann kam ich wieder ins Objekt zurück und dann ist gesagt worden, tschüss, ihr könnt in 2 Wochen nach Hause gehen.
Wo hast du gedient?
In Berlin oben.
Ah, okay.
Also das war so ein bisschen...
Grenzer oder was?
Nee. Das war so Wachschutz für Atombunker von irgendwelchen Polizeipräsidenten, keine Ahnung. Das.
So, Studium abgeschlossen, Wende kam, du warst 19. Wie ging es dann weiter? WEMA ist abgewickelt worden.
Genau, dann stand ich auf der Straße und bis zum Studium, beziehungsweise dann stand ja zu dem Zeitpunkt immer noch, dass ich das Studium zum hier Maschinenbau und so weiter hätte antreten sollen. Habe mich dann aber da nicht so wohl gefühlt mit dem Gedanken und habe mir überlegt, was könnte ich sonst machen, was mir besser gefällt. Bin in der Zeit dann ins Krankenhaus gegangen und habe dort als Hilfspfleger gearbeitet, einfach so, damit ich die Zeit überbrücke. Ich meine, ich will ja nun nicht irgendwo da rumhängen und dann habe ich auf der Station gearbeitet und habe halt einfach, was halt ein Hilfspfleger macht. Das war eine tolle Zeit, ganz besonders toll, weil ich meine liebe Frau in der Zeit dort kennengelernt habe auf der Station. Also auch
beste Grüße an Simone.
Ja, danke. Sie wird es vielleicht hören, wenn sie sich den Podcast dann irgendwann anhört. Und wie gesagt, schon allein deswegen war es toll und richtig, das zu machen. Und es sind natürlich auch schöne Lebenserfahrungen, die du hast, wenn du dann halt so als junger Mensch mit den Patienten umgehen musst und so weiter und so weiter. Also das waren viele Sachen. Und in der Zeit habe ich dann auch meine Erkenntnisse gefunden, was möchte ich eigentlich studieren? Und habe mich dann zu einem Jurastudium entschieden und habe dann im September 2019 als erster Nachwendejahrgang angefangen, Jura zu studieren.
Hast du es auch beendet?
Naja, bis zum ersten Staatsexamen. Das ist dann schon wieder der nächste Schritt. Aber zwischendurch kommen noch ein, zwei andere.
Okay, erzähl die anderen zwei. Ist ja interessant. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht mit dem Jurastudium.
Ach so.
Maschinenbau, ja.
Ja, richtig.
Was hast du abgeschlossen?
Die Maschinenbauausbildung. Ja, ja.
Also abgeschlossen, so, jetzt kam Jura.
Dann kam
Jura. Und was war zwischendurch zwei?
Naja gut, zwischendurch habe ich mit 19 meine erste Firma gegründet. Das war halt so, was damals ganz viele gemacht haben, Versicherungen. Also, aber das ging relativ schnell, relativ gut los. Ich habe innerhalb von kurzer Zeit da einen kleinen Vertrieb aufgebaut und war auch recht erfolgreich mit dem, was ich getan habe. Mit 19 allerdings dann auch recht größenwahnsinnig. Und
wie hat sich das geäußert?
Naja, indem ich einfach nicht ganz verstanden habe, dass es auch, wenn man erfolgreich ist, eine blöde Idee ist, halt doppelt so viel auszugeben, wie man einnimmt und das meiste davon fürs Vergnügen. Und habe ich dann halt, das ging schon zum Teil parallel zu meinem Studium dann. Also das ging, angefangen habe ich damit, wo ich noch im Krankenhaus als Pfleger gearbeitet habe, ich so angefangen, das aufzubauen. Und parallel zum Studium habe ich dann, wir haben in Gera an der Reichsstraße haben wir ein Büro gehabt. Da waren, wie gesagt, einige Leute, die dann auch bei mir gearbeitet haben. Ja, wie gesagt, das war eine tolle Erfahrung, aber noch eine tollere Erfahrung oder zumindest die wichtige Erfahrung, die ich damals dabei gemacht habe, ist es eben, dass man auch scheitern kann und dass man am Scheitern durchaus wächst und dass ich das zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo ich halt noch jung war und wo ich aus den Fehlern noch lernen konnte. So war das dann. Ich habe dann nach anderthalb Jahr habe ich das dann abgewickelt und habe das beendet.
Also Scheitern kam dadurch, weil du doppelt so viel ausgegeben hast, wie eingenommen.
Ja, richtig.
Und dann war natürlich klar Exit.
Genau. Dann musste halt entsprechend.
Aber da gab es ja einige, die so diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Versicherungsgoldgräber. Stimmung,
ja, das war, aufkam. Ich meine,
das waren ja so die angeblichen Helden auch aus den alten Bundesländern, die da, was weiß ich, mit den fetten Autos vorgefahren sind.
Genau.
Und jede Bodenhaftung auch verloren hatten.
Richtig, dann kamen eben so die Vertriebsorganisationen und wenn die in einem 19-jährigen Bengel erzählen, wow, du bist der Größte und Chaka und du bist nächstes Jahr Millionär und dann kommen die mit ihren großen Autos und du feierst große Partys mit denen, dann dann glaubst du das ab irgendeinem Punkt? Wie gesagt, ich habe ja eigentlich studiert, das war ja nur nebenbei.
Hattest du damals keine Warnschüsse gekriegt, zum Beispiel von Eltern oder von deinem Bruder oder so?
Naja, ich sag mal, es war jetzt auch nicht so übertrieben, dass du sagst, wie du dir das jetzt heute in einer Firma vorstellst, du hast halt deine Einnahmen, deine Ausgaben gehabt und irgendwann hat es halt nicht mehr gepasst. Und das war jetzt auch nicht dramatisch, aber am Ende habe ich das Ganze abgewickelt und da waren noch 10.000 Mark Schulden übrig. Und da bin ich wieder hergegangen und habe das war eigentlich so meine wichtigste Erfahrung, die mich aus der Zeit geprägt hat. Ich sag mal, man ist dann ja schon auch rumgelaufen, Chaka, und ich bin der Größte und was alles geht und macht. Dann habe ich das Ganze zugemacht, war gerade im Sommer gewesen, Sommerferien, also Semesterferien von der Uni. Habe am nächsten Tag angefangen, um wieder Geld zu verdienen, bei der Post Briefe auszutragen. Also da habe ich als Ferienjob direkt angefangen, bin ich zur Post gegangen und habe bei den Leuten zum Teil, wo ich am Tag vorher noch erzählt habe, was ich für ein geiler Typ bin ich dann reinmarschiert und habe denen die Post gebracht. Das hat schon an manchen Stellen gezwickt, aber es war eine interessante Erfahrung. Und dann habe ich meine Erkenntnisse aus dem Krankenhaus genutzt und bin in nächsten Ferien dann als freiberuflicher Altenpfleger in der alten Bundesländer gegangen und habe dort das war alles zur Wendezeiten damals noch relativ einfach und habe 24 Stunden bei älteren Menschen gewohnt und habe die betreut, habe denen das Essen gekocht und gemacht und getan und das ist recht gut bezahlt worden. Naja gut, und bis zum Jahresende hatte ich das, was aufgelaufen war, abbezahlt und konnte mir sogar ein neues Auto kaufen. Also ein gebrauchtes, älteres. Ja, und dann habe ich halt nur noch studiert.
Das war dann Jura und dann kam erste Staatsexamen?
Dann kam das erste Staatsexamen. Das war dann auch so eine Geschichte, wo ich sage, da hat das Leben wieder eine neue Wende genommen. Also ich sag mal, Jurastudium ist toll. Jurastudium ist was extrem Wertvolles. Also da habe ich ganz viel daraus mitgenommen. Aber mir war am Ende des Studiums auch klar, dass ich eigentlich kein Rechtsanwalt sein möchte. Dann kam insbesondere dazu, dass in der damaligen Organisation, da war das alles noch ein bisschen anders, war zwischen dem schriftlichen Examen und dem mündlichen Examen, besteht hier mal aus zwei Teilen, war ein Dreivierteljahr Zeit. Und du hast in dem Dreivierteljahr gar nicht erfahren, hast du das Examen jetzt bestanden oder nicht und so weiter. Und du musstest ja wieder was machen, so wie damals, wo ich gesagt habe, hier Krankenhaus. Da war es dann damals so, da Alt und Kälber ist ja auch noch ein Begriff in Gera.
Immobilien.
Genau, Immobilien. Dann bin ich quasi für die Zeit, habe ich erstmal ein Praktikum bei Alt und Kälber gemacht, wo ich gesagt habe, ach komm, mache ich dort ein bisschen mit. Ich kannte dort jemanden, mit dem ich aus der Versicherungszeit, der dann dort gearbeitet hat, und hat gesagt, ach komm, mach doch mal ein bisschen mit. Und da hatten die ein großes Projekt in Halle gehabt, da bin ich dort mit eingestiegen. Ja, dann mein Wirken dort muss wohl einigermaßen erfolgreich gewesen sein. Zumindest am Ende des Praktikums haben die mir ein Angebot gemacht, was ich als ein sehr gutes empfunden habe. Und da habe ich einfach gesagt, ach, weißt du was, das ist eine geile Geschichte. Ich mache das jetzt mal.
Immobilienmakler.
Naja, das war damals noch ein bisschen was anderes. Es nannte sich Wohnungsprivatisierung. Das ist eine Geschichte, das kennt heutzutage keiner mehr. Das war nach der Wende. Wohnungsprivatisierung nach dem Altschuldenhilfegesetz nannte sich das. Mhm. Das sind quasi die Betriebswohnungen der DDR abgewickelt worden. Dann gab es diese ganzen Wohnungsgesellschaften. Gut, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob die Leute das interessiert. Zu DDR-Zeiten war ja alles eins. Staat, Unternehmen, das war ja alles miteinander vermischt. Und da hatten viele von diesen kommunalen Wohnungseinrichtungen und von diesen Wohnungsunternehmen, die ganzen Bestände hatten, die haben zum Teil Schulden dort drauf gedrückt und in die Grundbücher eingetragen gekriegt, die halt einfach die Stadt gebraucht hat, die selber überhaupt nicht verursacht haben. Und das musste irgendwie wieder abgewickelt werden. Und da gab es ein Gesetz, das so sinngemäß gesagt hat, wir erlassen euch eure Schulden, die dort draufstehen, aber ihr müsst einen Teil eurer Wohnungsbestände verkaufen und ihr müsst die ganz gezielt an die Mieter verkaufen, weil wir wollen die Eigentumsquote stärken. Mhm. Und die mussten dann saniert werden und die Leute mussten beraten werden und das war ein...
Arbeitsplätze mussten sie schaffen. Das war ja auch noch so ein Thema.
Genau. Mhm. Nee, und das war ein Riesending, ein Riesenaufwand, wo du wirklich flächendeckend die Bestände erfassen musstest, die Mieter beraten musstest, dann wie gesagt Sanierung durchführen musstest.
Also du hast die Mieter, die also zu DDR-Zeiten Mieter sind, die hast du auch zu Eigentümern gemacht.
Die habe ich zu Eigentümern gemacht, in Größenordnung.
In Verbindung mit den Baubetrieben und so weiter.
Genau, genau.
Und der Kreditaufnahme etc.
Genau.
Also da hast du die komplett begleitet.
Genau, das haben wir alles aus einer Hand damals über Alten Kelber organisiert und wie gesagt, und das war der Bereich Wohnungsprivatisierung. Und dort bin ich dann eingestiegen und hatte eigentlich schon fast vergessen, dass vor einem Dreivierteljahr ich mein schriftliches Examen geschrieben habe und so nach dem Motto, ach naja, am Ende der beste Student war ich eh nicht, hast du sowieso nicht bestanden. Und ja, und auf einmal kam die Nachricht, ja, du hast das Examen bestanden, geh du mal zur mündlichen Prüfung. Und da habe ich aber schon lange bei Alt und Kelber gearbeitet damals. Dann habe ich mich aber entschieden, dann trotzdem den Weg weiterzugehen bei den Immobilien, also bei Alt und Kelber, und habe das dann für circa 3 Jahre gemacht und habe dann aber nach den 3 Jahren war das Geschäft an sich zu Ende.
War da auch diese Sonder-AFA, hat ja auch eine Rolle gespielt, die damals, oder? Also die 50% Sonder-AFA.
Richtig, also ich meine, die AFA hat ihren Charakter ja mehrfach verändert über die vielen Jahre. Es war damals, spielte auch eine Rolle, aber das war eigentlich schon wieder der andere Teil. Man hat natürlich auch an Anleger verkauft, die für die AFA das gemacht haben, aber im Wesentlichen war unsere Aufgabe, die Mieter sachgerecht zu beraten, die dort gewohnt haben und gesagt haben, Mensch, fühlst du dich denn wohl dort, wo du wohnst? Möchtest du dort bleiben? Ist es nicht eine bessere Idee, das für dich und deine Kinder selber einzuzahlen? Das wurde damals auch zu recht günstigen Konditionen verkauft, anstatt dass du das weiter an den Vermieter bezahlst. Das war so der Tenor. Und die Entschuldung war auch nur möglich, wenn du das sachgerecht nachgewiesen hast, dass du den Mietern vernünftige Angebote gemacht hast.
Wie würdest du es heute einschätzen? Also man sagt ja immer so schön Betongold.
Ja,
die Immobilie, und das gehört einfach auch mit dazu, wenn du Vermögen aufbauen willst.
Richtig.
Wie schätzt du das heute ein? Also aus heutiger Sicht, damals, ich sag mal 90er, war das ja noch relativ einfach. Also du hast ja die abgerissensten Hütten bekommen, teilweise auch über die Treuhand für ein Appel und Ei in Anführungsstrichen. Dann hast du 50% Sonder-AFA auf die Investition bekommen. Das war ja Paradies. Wie schätzt du das heute ein? Wie würdest du heute einen jungen Menschen, der 18, 19 ist, zum Thema Immobilien, was würdest du dem für einen Rat mitgeben?
Also Immobilien halte ich nach wie vor für einen wertvollen Anteil an der Vermögensbildung. Man muss es von der individuellen Situation abhängig machen. Es ist natürlich nicht leichter geworden mit immer mehr Regeln, mit immer schwierigeren Gesprächen bei den Banken, weil dort halt auch immer mehr aufgesetzt wird. Aber die Immobilie an sich, wenn man die intelligent wählt, intelligent kauft, dann ist das nach wie vor ein Instrument, wo ich sage, das ist eine tolle Sache. Man muss sich halt darüber klar sein, was ist es nicht. Also man bindet sich langfristig. Man sollte sich schon Gedanken machen, wo kaufe ich was, warum, kann ich mir es überhaupt leisten, das zu bezahlen und so weiter und so weiter. Aber dessen ungeachtet sind Immobilien was Tolles und Wertvolles.
Also würdest du auch heute mit 19, 20, 21, 25 würdest du auch investieren?
Selbstverständlich,
soweit
also
das geht.
Soweit das geht, ja.
Dann war das Thema Immobilien, sagst du, 3 Jahre warst du bei Alt und Kelber,
genau.
Hast das alles mitgemacht, aber dann kam ja irgendwann nochmal ein Knick, oder?
Ja, na gut, der kam ganz einfach dadurch, dass dieses Geschäftsmodell, in das ich damals eingestiegen war, deswegen habe ich es jetzt auch so ausführlich beschrieben, dass dieses Geschäftsmodell nicht mehr vorhanden war. Dieser Bereich Altschuldenhilfegesetz, Wohnungsprivatisierung, der war schlicht abgeschlossen, also durch den eigenen Erfolg der Unternehmen, die das betrieben haben, war es halt einfach beendet, weil die Bestände bearbeitet waren. Und dann hatte man die Möglichkeit, oder hatte ich die Möglichkeit, drüber nachzudenken, da möchte ich jetzt in dem Immobilienbereich bleiben, möchte ich Makler werden, also so, wie man sich halt einen Immobilienmakler vorstellt, oder gibt es auch noch was anderes Interessantes? Und ich habe mich dann halt mal ein Stück weit umgeguckt, was gibt es noch so? Ich meine, in den 3 Jahren habe ich dann auch dort 2 Standorte geleitet, die waren. Und mit dem, was ich dort mitgebracht habe, habe ich gesagt, Mensch, mit Menschen, Personal und so weiter, das ist schon eine Sache, die mich interessieren würde. Habe mich mal umgeguckt, was es dort gäbe, was ich machen könnte. Da war der Bereich Personaldienstleistung, also im Kern Zeitarbeit war es damals noch der absolute zentrale Kern davon. Und ja, da bin ich dann auf ein Unternehmen gestoßen, das hat gesucht, das wollte einen neuen Standort aufbauen und hat halt quasi einen Niederlassungsleiter gesucht, der das macht. Und ja, da war ich halt so in meiner naiven Arroganz, habe ich gesagt, okay, ich habe in der Branche zwar noch nie gearbeitet, aber ich habe 2 Büros geleitet, dann kann ich das bestimmt auch und habe mich dort einfach mal beworben. Und ja, zu meiner Überraschung war dann auch tatsächlich, hat das Gespräch damit geendet, dass ich direkt einen angebotenen Arbeitsvertrag gekriegt habe.
Wie hieß die Firma damals?
Management 2000. Die gibt es, glaube ich, sogar jetzt noch. Also die hat verschiedene Unterfirmen gehabt, aber das war quasi die Dachfirma dazu.
Sag nochmal ganz kurz, welches Jahr das war. Ungefähr, dass wir wissen, was für ein Zeitfenster.
1998.
1998, okay. Ja. So, dann warst du wie lange da und hast dort deine Erfahrung gesammelt?
Dort war ich dann auch wiederum 3 Jahre. Mhm. Wir haben den Standort dort aufgebaut. Und
wo war der Standort? Gera,
in Jena.
Oder?
In Jena.
In
das
Jena.
War,
okay.
Das war dann schon Jena. Mhm. Und wir haben den Standort aufgebaut und waren, ich glaube, das Unternehmen hatte damals 12 oder 14 Niederlassungen und haben innerhalb von einem Jahr wirtschaftlich alle anderen Niederlassungen überholt gehabt und waren die Nummer 1 im Unternehmen vom wirtschaftlichen.
Wie viele Leute hattest du da als Bereichsleiter, wenn man so sagen kann, geführt?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich meine, es kommt ja immer intern darauf an und extern waren es vielleicht so 7 oder 8 Leute und extern 130 ungefähr, also
okay, wow.
Die zeitarbeitmäßig unterwegs waren.
Also 8 Leute in der Verwaltung und
genau.
130, die verwaltet wurden.
Genau.
Aber dann kam ja irgendwann der Punkt, weil du bist ja da so ein 3-Jahres-Getriebener. Habe ich das Gefühl, wenn man so immer so...
Bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Ich sag mal, zum Teil war es halt einfach der Zufall, wenn das Geschäft halt zu Ende ist, dann ja, es hat ja immer alles seine Gründe. Es war aber tatsächlich so. Dort war es dann halt auch wieder so, dass sich dann irgendwo rauskristallisiert hat, dass wir wirtschaftlich erfolgreich waren, aber die dort gelebten Werte zur damaligen Zeit
nicht so gepasst haben.
Nicht mit dem übereingepasst haben, wie ich mich gefühlt habe und wie sich die Mitarbeiter dort waren, die sich gefühlt haben. Also sag mal, im Kern war es damals so, dass wir zwar wirtschaftlich erfolgreich waren, aber die Mehrheit der Leute innerlich schon auf dem Weg zur Kündigung waren, weil das Gesamtklima und viele Umgangsweisen einfach nicht so waren, wie die sich das vorgestellt haben. Wir waren aber ein ganz tolles Team.
Also die haben zu dir gehalten und das war dann auch die Chance, wo du dann gesagt hast, also was ihr könnt, wenn ihr die Werte nicht lebt oder die ich jetzt hier verkörpere mit meinem Team und aufgebaut habe, dann kann ich das auch selber.
Das war eigentlich in Kurzform genau die Richtung. Also ich hab dann lange überlegt und mit mir gerungen und hab gesagt, naja, wie jetzt willst du nicht? Und bin aber letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich gesagt habe, es ist einfach schade, so ein tolles Team, so eine tolle Gruppe, wie du dort bist, auseinanderfallen zu lassen, obwohl es ja eigentlich auch besser geht. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, das ist eine Branche, die komplett unter Wert geschlagen wird. Zur damaligen Zeit war es auch noch so, dass Zeitarbeit jetzt nicht unbedingt auch den besten Ruf hatte.
War nicht so sexy.
Richtig, das war einfach so. Lag aber eben an 2 Seiten. Also zum einen an sicherlich Gewerkschaften, die nicht begeistert waren von der Zeitarbeit und das entsprechend auch dieses Narrativ gerne gesetzt haben. Und aber auch an Unternehmern, die es in der Branche gab, die vielleicht auch tatsächlich schwarze Schafe waren, die es aber ja in jeder Branche gibt. Und da war einfach mein Gedanke zu sagen, es muss doch eine Möglichkeit geben, dieses zu betreiben, dass alle Freude daran haben. Mhm. Der Mitarbeiter im Büro, der Mitarbeiter, der draußen beim Kunden den Namen der Firma vertritt, der Kunde selber und am Ende auch der Unternehmer, der es betreibt. Und das war quasi mein Anspruch und mein Antrieb zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ich wollte einfach zeigen, dass Zeitarbeit sexy ist und dass das eine Situation sein kann, wo alle gewinnen.
Und das war der Zeitpunkt ungefähr? 1900?
Das war 2002.
2002 und dort hast du dann deine jetzige Firma gegründet.
Genau.
2000. Mit Namen Jenatec GmbH, ne?
Jenatec Industriemontagen GmbH.
Und Jena deshalb, nicht Gera, weil aus der Jena-Ecke kam das. Also viele fragen sich ja, der Peter ist jetzt nun Gerscher, warum ist seine Firma nicht Geratec?
Zum einen ist Geratec schon vergeben.
Ach so, ja, stimmt. Ja, klar. Ja.
Und zum anderen hatte das damals zum einen die ganz pragmatische Ursache, muss ich vielleicht nochmal kurz zurückgreifen, nachdem ich den Schritt in meinem Inneren gegangen bin, zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen, musste ich ihn ja auch im Äußeren gehen. Das heißt, ich habe es dann meiner Mannschaft kundgetan und habe denen auch die Gründe erläutert und habe gesagt, also deswegen möchte ich mich gerne selbstständig machen und würde das gerne so weiter betreiben. Da hat eigentlich fast jeder, der in dem Büro gearbeitet hat, hat gesagt, ich würde gerne kündigen und würde bei dir anfangen. Möchtest du gerne mit mir arbeiten? Und ja, und dem habe ich dann auch zugestimmt. Insofern hat sich meine erste Mannschaft, mit der ich gestartet bin, komplett aus den Leuten rekrutiert. Und die waren nun mal schon in Jena und die kamen von allen Seiten her aus den unterschiedlichsten Richtungen. Da war Jena einfach der zentrale Punkt. Und dann kam noch dazu, in unserer damaligen Struktur haben wir quasi ausschließlich auf Montage gearbeitet. Also wir hatten Mitarbeiter, die hier im Osten zu Hause waren und haben aber im Wesentlichen auf Großbaustellen in alten Bundesländern gearbeitet. Also wir haben ganz viel in Kraftwerken, in Raffinerien, in großen Stahlwerken und so weiter. Das waren so unsere Kernkompetenzen, wo wir unterwegs waren.
Hat das auch mit deinem Maschinenbaustudium so ein bisschen zu tun gehabt? Industrie, Maschinenbau?
Ja, also ich sag mal,
dass dir das geholfen hat?
Alles insgesamt hat unglaublich
gut dazu gepasst. Weil du hättest ja auch LKW-Fahrer oder du hättest ja auch Bürokaufleute oder Ärzte vermitteln können.
Also völlig richtig. Nein, das hat schon alles dazu gut gepasst. Also ich sag mal, du hast auf der einen Seite hast du die Maschinenbau, die praktische Ausbildung, um den technischen Background zu haben. Auf der anderen Seite hast du ein Jurastudium, um die rechtlichen Grundlagen zu haben und die Zusammenhänge zu verstehen. Also das war schon eine sehr, sehr gute Basis, sowas zu betreiben.
Du hast ja nun gesagt, ich wollte es ein bisschen sexier machen. Jetzt hast du dich auch entwickelt dann über all die Jahre. Bis heute bist du heute Jena Tech. Man kriegt ja auch viel mit auf den Social Media Kanälen. Ich finde es immer toll, gerade wie du auch deine, ich sag jetzt mal, älteren Mitarbeiter, die in Rente gehen, wie du das würdigst und so, das finde ich immer hoch spannend. Und du hast ja sogar die Auszeichnung bekommen damals, das fand ich auch, der große Preis des Mittelstands.
Ja, genau.
Das als Zeitarbeit war, glaube ich, die erste. Wie groß seid ihr heute?
Das ist, ich sag mal, die Standbeine ändern sich ein bisschen. Also inzwischen ist es nicht mehr nur reine Zeitarbeit, deswegen kann ich es jetzt nicht nur 1:1 vergleichen. Wir haben eine Sparte, die Zeitarbeit ist. Die andere Sparte ist Freelancing, also die Vermittlung von freiberuflichen Unternehmern. Und die dritte Sparte ist die reine Personalvermittlung. Und daraus setzt sich das zusammen, aber um eine Größenordnung zu geben, so 300, 350 Leute ungefähr.
Wie viele Dependancen sozusagen in Deutschland?
Aktuell 8.
Kommt da jetzt noch was dazu oder wie ist da deine Zukunftspläne?
Also im Moment ist jetzt nichts geplant zu sagen, wir wollen da was dazu nehmen. Es kommt eher darauf an, sage ich mal, das Geschäftsmodell zu verfeinern und neue Sparten, neue Branchen dazu zu nehmen, neue Recruiting-Wege, neue Dienstleistungen für die Leute anzubieten. Denn letztendlich dreht sich ja alles um Mitarbeiter. Also du musst für einen Mitarbeiter insbesondere sexy sein, um Erfolg zu haben.
Arbeitet ihr da schon jetzt stark, also ich kenne es ja vom Lukas, mein Sohn, der ja Social Recruiting dieses Thema macht. Macht ihr sowas?
Das machen wir auch, also da gibt es verschiedene Plattformen, mit denen wir arbeiten.
Um neue Leute zu kriegen.
Richtig, aber genau das ist ein Feld, wo man sich auch in unserer Branche noch stark entwickeln muss, wo Riesenpotenzial ist.
Sag nochmal kurz, Zeitarbeit sexy, was machst du denn da anders? Was sind da so deine Werte, die du versuchst auch rüberzubringen, ins Unternehmen zu tragen? Was machst du da anders?
Naja, man muss erstmal von Grund auf verstehen, wir haben kein Produkt im Sinne von einer Ware. Unser Produkt ist der Mensch. Und der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Das heißt also, ich muss als erstes mal erkennen und anerkennen, dass der Mitarbeiter das wertvollste Gut ist, was ich habe. Und das dementsprechend muss ich ihn auch behandeln und muss auf seine Dinge, auf seine Bedürfnisse eingehen. Denn nur wenn er glücklich und zufrieden ist, dann präsentiert er auch das Unternehmen so nach außen, dass auch die Kunden wieder sagen, wir sind zufrieden. Also es ist ja ein Dreiecksverhältnis. Ich meine, die Leute, die gut und gerne arbeiten, die tun das auch bei den Kunden und es ist auch mehr und mehr so und das unterstützen wir auch stark, dass die bei den Kunden ganz stark mit integriert sind, dass die bei den Kunden mit auf Betriebsfeiern gehen und so weiter und so weiter. Und dann wird eben auch mal geguckt, wenn ein Mitarbeiter Geburtstag hat, wenn der ein Jubiläum hat, dann kommt halt auch mal einer von unseren Leuten mit einem Blumenstrauß in die Werkhalle und gratuliert den dort vor der gesamten Belegschaft und so weiter. Also das sind alles so Sachen, man muss halt die Wertschätzung auch ehrlich leben und so empfinden.
Kann man das bei 300 Mitarbeitern? Schaffst du das?
Nein, nicht persönlich. Also ich sag mal, das ist dann
tatsächlich manchmal, ist das manchmal hinderlich oder schaffst du es auch an deine, ich sag jetzt mal Abteilungsleiter, diese Werte auch?
Ja. Also ich habe wirklich tolle Leute, wenn ich das nicht hätte. Und wenn wir im Unternehmen nicht so tolle Leute hätten, dann würde das gar nicht funktionieren. Also das ist...
Ich meine, die 300 Leute, das ist ja eigentlich über Jahre jetzt schon...
Ja, das ist richtig. Immer ich meine, seit 23 Jahren gibt es. Und ich meine, es sind immer Schwankungen drin, saisonal, konjunkturbedingt und so weiter, aber das ist so die Größenordnung.
Was ist momentan von den drei Feldern, wo du gesagt hast, Zeitarbeit, Industrie, Freelancer und Personal, Vermittlung, was ist da jetzt momentan so das Aktivste?
Ja, das Aktivste ist und bleibt die Zeitarbeit. Das ist die Kernkompetenz, aber die anderen, die haben schon ein bedeutendes Potenzial und auch ein bedeutendes Wachstum.
Was hat denn die Zeitarbeit aus deiner Sicht gesellschaftlich für eine Stellung?
Also Zeitarbeit.
Jetzt mittlerweile.
Also gut gelebte Zeitarbeit ist also gesellschaftlich äußerst wertvoll, weil die Zeitarbeit nimmt sich den Menschen an, die es halt im normalen Arbeitsprozess oftmals nicht so einfach haben. Also es gibt, ich würde sagen, zwei Gruppen. Es gibt Leute, die entscheiden sich bewusst für die Zeitarbeit. Die möchten das auch. Also wirklich Leute, die von sich aus selber stark sind, aber die sagen, Mensch, da habe ich das, da habe ich immer interessante Jobs, die es auch zum Teil als Sprungbrett nehmen. Die sagen, ich gucke mir ein paar Firmen an und da, wo ich es geil finde, sage ich dann, okay, da fange ich vielleicht an. Also Zeitarbeit hat ja auch eine ganz klare Brückenfunktion. Also es gibt ja viele Leute, die über uns anfangen und dann vom Kunden übernommen werden. Also das ist auch ein Trend, der sich in den Jahren eigentlich mehr und mehr verstärkt hat. Ist halt immer eine zweiseitige Sache. Es ist schön, wenn man einen Menschen dahin bringen kann, wo er gerne arbeiten möchte und wo er glücklich ist. Es ist natürlich schade, wenn man den aus dem eigenen Bestand verliert. Also das, wie gesagt, das hat immer zwei Seiten. Und dann gibt es aber in der Zeitarbeit eben auch den Bereich, wo Leute, die es schwerer haben, sei es aufgrund ihrer persönlichen Struktur, sei es auch aufgrund dessen, dass sie vielleicht aus dem Migrationshintergrund kommen, die Sprache nicht sprechen und so weiter und so weiter. Und die Zeitarbeit ist eben in der Lage, solche Leute zu integrieren und sich immer wieder neue Gedanken zu machen. Da werden ganz viele Sachen gemacht, die in einem herkömmlichen Unternehmen, sage ich mal so, gar nicht gemacht werden. Also ich sag mal, du kommst jetzt in einen Betrieb, dir wird eine Stelle zugewiesen, du arbeitest dort und aus irgendwelchen Gründen, die sei es für Mitarbeiter zu vertreten oder wie auch immer, es passt halt einfach nicht. Dann geht derjenige wieder raus, weil er hat für die Stelle nicht gepasst. Dafür gibt es eine Probezeit. Das ist ja in der Zeitarbeit nicht so. Also wenn das jetzt, er geht zu einem Kunden, es funktioniert dort nicht. Dann redest du mit dem Kunden, warum hat es nicht funktioniert. Dann redest du mit dem Mitarbeiter, woran es nicht funktioniert. Dann machst du dir Gedanken, wo könnte es denn besser funktionieren. Dann kriegt er eine zweite Chance bei einem anderen Kunden. Dann probiert man es dort. Dann versucht man, die Sachen zu berücksichtigen. Klappt es wieder nicht, kriegt er eine dritte Chance bei einem anderen Kunden, wo man immer wieder versucht, entsprechend seinen persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ihn dort unterzubringen. Auch das Ganze weiterzuentwickeln, sei es von Schulung fachlicher Natur bis hin auch zu Sprachsachen. Also wir hatten auch mal einen Kunden, da haben wir viele ausländische Mitarbeiter gehabt. Da haben wir auf eigene Kosten einen Sprachlehrer dort mit zu dem Kunden hingeschickt. Der Kunde hat dann dort ein Büro zur Verfügung gestellt und die Leute haben nach der Schicht Deutschunterricht genommen, damit man einfach sagt, okay, wir machen die fit für den Markt, weil das ist unser Geschäft. Ja, auch wenn jemand mal persönliche Schwierigkeiten hat und so weiter und so weiter. Also bis dahingehend manche Mitarbeiter, wenn die nicht auf Arbeit kommen, weil die irgendein Problem haben, dann setzt sich der Vorgesetzte, der Disponent ins Auto, holt den zu Hause ab und fährt den zum Kunden. Also wo wird denn das machen? Geh mal in einer herkömmlichen Firma zu deinem Chef und sag, übrigens, ich komme morgen nicht auf Arbeit, du kannst mich aber zu Hause abholen. Ich sag mal, das ist nicht der Standard, das soll auch nicht so sein, aber das sind einfach auch Sachen, die leistet eine Zeitarbeit, wo eben Leute integriert werden, die woanders schwerer integrierbar sind.
Wie viel Nationalitäten arbeiten mit dir?
Also ich kann es jetzt nicht ad hoc sagen, wie es aktuell ist, aber in Spitzenzeiten hatte ich mal 28 Nationalitäten. Das ist schon ordentlich.
Jetzt erzähl mal ein bisschen zum Thema Peter und die Zukunft. Also wird es nochmal was Neues geben oder sagst du, das Berufsleben, jetzt habe ich 23 Jahre das gemacht, das ist etwas, was ich gut kann, manchmal gibt es ja immer nochmal so Wendepunkte, wo man sagt, tief im Herzen würde ich gerne das nochmal ausprobieren, gerade in unserem Alter.
Tja.
Ändern sich ja manchmal so die Dinge.
Ja. Ne? Also über eine akute Midlife-Crisis verfüge ich jetzt gerade nicht. Und mein Drei-Jahres-Zyklus, den du vorhin gesagt hast, den habe ich hinter mir gelassen. Das, wie gesagt, es werden jetzt 23 Jahre, dass die Firma besteht.
Also gerade so, ich sage jetzt mal, denkst du schon an Übergabe? Arbeitest du da bereits schon dran?
Man muss es auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ich meine, mit 56 bin ich noch nicht ganz so alt, dass ich es akut umsetzen muss. Aber man muss rechtzeitig darüber anfangen, sich Gedanken zu machen, wo soll die Reise hingehen. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, aber ist es jetzt noch nicht so, dass ich sagen kann, okay, das soll der Exit sein. Also ich sag mal, vom Herzen bin ich natürlich Unternehmer und möchte da irgendwo auch möglichst immer ein Stück da dran sein, wie meine Rolle in der Zukunft aussehen wird. Das kann ich aktuell noch schwer sagen.
Hast du noch einen Wunsch, die Zeitarbeit noch sexier zu machen? Gibt es da irgendwie Ideen, wie ihr da die nächste Zeit visionär daran arbeitet? Oder ist es momentan, oder kann man sagen, die Situation momentan ist schwierig genug, sie zu meistern? Da wären wir froh, wenn wir das Niveau, was wir so die letzten 2, 3, 4 Jahre hatten, wenn wir das halten können.
Also ich sag mal so, gesamtgesellschaftlich bewegen wir uns ja in einer herausfordernden Zeit. Und ich muss auch sagen, es ist in den ganzen Jahren noch nie so schwierig gewesen, vorauszusagen, was die nächsten Jahre bringen. Ich meine, wir wollen nicht in die Politik abdriften, aber Deutschland ist das einzige Industrieland, was sich seit 2 Jahren in Rezession befindet. Also momentan ist die gesamte Wirtschaft, zumindest wesentliche Teile davon, eher darauf konzentriert zu sagen, okay, wie stellen wir das Ganze wieder auf vernünftige Füße, dass es weitergeht und es fehlt vielleicht ein Stück weit auch die Zeit, darüber hinaus zu denken. Also ich hoffe jetzt schon, dass sich in diesem Jahr vieles zum Positiven ändern wird. Also es gibt schon auch bei uns einige Dinge, die wir auf neue Schienen gesetzt haben, wo wir sagen, ja, das wird Positives bringen, aber man musste noch nie so sehr auf Sicht fahren wie aktuell.
Aber wir bleiben trotzdem Daueroptimisten, oder?
Natürlich, sonst wird man doch nicht hier sitzen.
Also ich sehe es immer, also positiv, ohne blauäugig zu sein, kehre vor deiner eigenen Tür,
richtig.
Mach statt quatschen, aber das bist du ja, du bist ja in jedem Fall ein Macher. Mein lieber Peter, hast du vielleicht noch eine Botschaft zum Schluss unseres gemeinsamen Podcastes an die Jugend, an all diejenigen? Im Übrigen, sucht ihr noch Leute gerade aktuell?
Ja, selbstverständlich.
Also was habt ihr da für Berufe auf dem Schirm, die ihr braucht? Vielleicht also, mach doch mal da kurz Werbung ein bisschen für dich.
Ja, also alles, was Industrie und Handwerk ist, wird nach wie vor gesucht. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Auch wenn die Wirtschaft insgesamt in Deutschland gerade nicht boomt, ist für gute Facharbeiter immer Platz.
Gute Facharbeiter, was verdienen die? Was verdienen gute Facharbeiter? Also mittlerweile auch in der Zeitarbeit. Das ist ja nicht mehr Mindestlohn.
Ja, natürlich nicht. Also das ist weit drüber. Also ich will jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen, aber es ist weit.
Deine Mitarbeiter zu.
Ja, nein, es ist weit, weit über Mindestlohn. Das ist auch gut so. Und ich sag mal, es gibt ja darüber hinaus noch die unterschiedlichsten Nebenleistungen, die zu den Paketen gehören. Ja, wie gesagt, Facharbeiter von Elektrikern über Schweißer, über aktuell Kraftwerksfachleute, Turbinenfachleute, alles was Baunebengewerbe ist, Heizung, Sanitär, Lüftung, also da ist schon ein Riesenbedarf da und aber auch Ungelernte, also auch Leute, die jetzt einfach nur Helfertätigkeiten machen, finden auch einen Job. Also es muss niemand arbeitslos sein.
Fährst du jeden Tag eigentlich von Gera nach Jena?
Im Normalfall ja.
Okay, wie vertreibst du dir die Zeit auf der Autobahn? Hörst du Gera Stadtgeflüster Podcast?
Zum Beispiel, das ist richtig.
wie verbringst du deine Zeit oder nur telefonierst du nur auf der Autobahn?
Also ich nutze es häufig zum Telefonieren, weil da hast du ja nun mal die Ruhe. Und wenn ich mal nicht telefoniere, dann höre ich gerne 80s, den Kanal, wo die Musik der guten alten Zeit gespielt wird.
Und Punkte, hast du Punkte in Flensburg, weil ein paar Blitzer...
Da muss ich gestehen, es gibt noch ein paar, aber die sind bald abgebaut, hoffentlich.
Naja gut, du hast ja auch ein bisschen PS.
Ja, so.
Starke Autos fährst du. So.
Na, nicht übertrieben.
Nicht übertrieben,
aber schon, und es ist auch nur eins.
Wir hatten uns ja auch drüber unterhalten, Elektroauto ist ja erstmal nicht deins.
Da bin ich schon bei einem klassischen, guten Diesel und das liegt mir näher, also aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, wenn wir über das Wohl und Wehe der Elektromobilität philosophieren würden,
das
würden wir einen zweiten Podcast füllen.
Genau, und wir wären, glaube ich, manchmal ein bisschen auch unterschiedlicher Meinung.
Man muss ja nicht immer einer Meinung
sein. Nee, muss man nicht. Aber nochmal ganz kurz was zu den Hobbys. Was macht denn der Peter, wenn er nicht von Gera nach Jena in die Firma fährt? Was macht er denn sonst so?
Da gibt es viele schöne Dinge. Also ich bin sehr gerne in der Natur. Also einfach rausgehen, wandern, auch nur spazieren gehen. Ich bin gerne in Spanien. Das ist so ein Sehnsuchtsort auch von mir. Ich lese gerne ein gutes Buch, wenn ich dazu komme. Da komme ich leider viel zu wenig dazu. Ja, ich sag mal, da ist schon einiges davon abgedeckt.
Und du spielst auch gerne mal Skat?
Ich spiele gerne mal einen Skat. Meine Familie, meine Kinder, meine Patenhunde, um die ich mich gerne kümmere und so weiter und so weiter. Alles so, ja, Sachen, die das Leben halt schöner machen.
Und auch viele Freunde, die du...
Ja, natürlich. Man trifft sich auch sehr gerne mit Freunden. Das habe ich jetzt nicht unter Hobbys verbucht, weil das gehört ja für mich zum Leben dazu, dass man einfach das Leben mit Menschen verbringt. Also ich verbringe gerne meine Zeit mit interessanten Menschen und wenn du nur zusammensitzt und dich mal unterhältst, so wie wir heute. Mhm. Also das ist schon toll.
Peter, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deinen Besuch hier im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster. Wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit. Bleib schön gesund, mein Lieber. Beste Grüße an deine Familie und danke, dass du hier warst, lieber Peter.
Ja, das kann ich dir nur zurückgeben. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für das leckere Frühstück. Ist immer ein Traum hier im Fischerdorf.
Danke nochmal dafür, lieber Peter. Wie gesagt, alles Gute.
Ich danke dir.
Und wir bleiben weiter in Verbindung. Ne?
So machen wir das. Spätestens beim nächsten Skatspiel.
Genau.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.